Herr Stein, ich habe versucht, es so in meinen Worten zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob es so gelungen ist. Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, es ist halt, ich beschreibe es immer so, es ist ein individuelles, öffentliches, vollautomatisches Transportsystem auf der vorhandenen Schiene. Das heißt, es sind eigentlich Sachen, die nicht zusammenpassen. Also wenn man sagt öffentlich und individuell, gibt es heutzutage nicht. Entweder ist es individuell oder öffentlich. Wenn ich mir die Schiene angucke, habe ich keinen Individualismus, weil ich Weichen habe, die blockweise quasi umschalten können. Nur, ne? Also ich verändere die Fahrbahn, wenn man sich vergleicht mit der Autobahn. Ich lasse nur eine Abfahrt zu und die andere sperre ich in dem Moment. Damit kriege ich keinen Individualismus mehr hin. Solche Konzepte gibt es schon weltweit. Überall wird dran geforscht. Die nennen sich PRT, Personal Rapid Transit Systeme zum Beispiel, wo es halt darum geht, den aktiven Part an so einer Strecke auf ein Fahrzeug zu bringen und den passiven Teil und die Strecke komplett passiv zu lassen. Nur keiner dieser Ansätze weltweit benutzt die vorhandene Schiene, sondern alle bauen sie eigene Trassen und haben natürlich damit unheimliche Kosten und können das teilweise nur lokal machen. Am Londoner Flughafen gibt es so ein System, was wirklich als einziges weltweit eingesetzt wird, fährt aber nur 25 Kilometer pro Stunde. Da kann man sich vorstellen, dass man damit nicht allzu weit kommt, wenn man wirklich Reisezeiten rüberbringen will. Mit dem System sind es geplant 200 Kilometer pro Stunde, was dann dadurch, dass es halt Individualverkehr kann, auch die Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Also sprich, es gibt keinen Stau mehr, der wird vorher berechnet und rausgerechnet. Wenn man sich so ein Fahrzeug bestellt, dann kriegt man es vielleicht nicht auf die Sekunde, die man sich das bestellt hat, sondern man muss dann halt eine oder zwei Sekunden warten. In dem Fall, wenn die Strecke wirklich voll ist, ja, lacht man heutzutage drüber. Weil auf irgendeinem Streckenabschnitt gerade der Bereich frei, der Bereich blockiert ist, wo das Fahrzeug sich dann, falls man mit einer konstanten Geschwindigkeit fährt, kann es vorher berechnet werden, wo das Fahrzeug wann sein wird und dann kann man halt, wird das geschoben entsprechend und es passt dann halt haargenau dort rein.
Herr Stein, jetzt versuchen wir das mal für so Normalmenschen wie ich und die Zuhörer zu verstehen. Also es ist ein Fahrzeug, das ich mir bestelle.
Genau.
Und ich sage, ich bin hier und will zu einem bestimmten Ort.
Ja.
Das kann eine kleine Strecke sein oder eine ganz große Strecke sein. Dann habe ich ein Fahrzeug, das gehört nicht mir.
Richtig.
Und das ist computergesteuert, das hat keinen Fahrer.
Richtig.
Und das hat sowas wie ein Synchronisationssystem, sodass es sich aussucht, den Weg, den es nimmt und sich dort einschleust, sodass es Verkehrssysteme wie Schienen optimal nützt.
Nicht ganz. Das Fahrzeug selbst ist relativ dumm. Es gibt ein zentrales System, beziehungsweise wenn das Flächennetz größer wird, mehrere zentrale Systeme, die lokal quasi den Flächenbedarf berechnen. Also wenn ich sage, ich will von A nach B, dann geht die Anfrage an ein Zentralsystem und dort wird geguckt und ausgerechnet, wo auf welchem Streckenabschnitt der Platz für mich frei ist. Und das Fahrzeug selbst kriegt dann nur noch die Information, an welcher Abzweigung es rechts oder links zu fahren hat. Nur diese Information kriegt noch das Fahrzeug und um mehr kümmert sich es nicht. Es hat nur noch eine Aufgabe, die Geschwindigkeit konstant zu halten. Und das muss es aber peinlichst genau tun. Und wenn es von der Geschwindigkeit abweicht, dann gibt es ein Alarmsignal. Nur dann fängt das Fahrzeug an zu kommunizieren mit dem Vordermann, hauptsächlich mit dem Hintermann, dass der automatisch mitgebremst wird. Das schafft die Autoindustrie jetzt auch schon, indem sie halt die LKWs mit Abstandseinrichtungen fahren lässt, dass sie auf 30 cm sich koppeln. Die müssen halt nur noch die Spur folgen, das auf elektronischer Basis. Brauchen diese Fahrzeuge nicht, weil sie haben die Schiene da. Und die wird, soll ich das gleich mal zeigen?
Ja, zeigen Sie es.
Und die wird hier vorne, also im Prinzip ist es aufgebaut wie ein normales Auto oder PKW. Das heißt also, es verfügt über mindestens eine lenkbare Achse. Damit ist es halt relativ einfach, heutzutage schon Prototypen zu bauen, weil ich kann halt die Funktionalität eines PKWs nutzen. Man muss dann bloß immer erklären, dass die späteren Fahrzeuge keine PKWs und keine Individualfahrzeuge, also keine eigenen Fahrzeuge sind, sondern öffentliche Verkehrsmittel. Wie gesagt, es verfügt über eine lenkbare Achse und hier vorne ist quasi ein Messsystem dran, was die Auslenkung gerade auf ganz normalen Strecken hat, genauso misst wie die heutigen Schienenfahrzeuge auch, also mit zwei Rollen, die, wie gesagt, nur das Gleis abtasten und die geringste Auslenkung mechanisch auf die Lenkung übertragen. Und das ist auch mal ein wichtiger Punkt, weil auch die Autoindustrie will sich aus der Verantwortung ziehen für die Steuerungssysteme, die sie heutzutage bauen, weil der Fahrer dann immer noch verantwortlich ist für das Fahren seines Fahrzeugs. Das wäre halt hier nicht so, sondern hier ist der Fahrzeugbetreiber dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auch wirklich auf der Schiene bleibt. Und das ist halt mechanisch gelöst, weil die Ausfallsicherheit viel größer ist als bei elektronischen Systemen. Und die Individualität wird dann dadurch erreicht, dass in einem weichen Bereich, beispielsweise wenn das Fahrzeug jetzt hier nach rechts will, hier diese Rolle abgesetzt wird. Nur im weichen Bereich muss eine Veränderung der Trasse vorgenommen werden. Da wird eine zusätzliche Schiene eingebaut. Wird das System abgesetzt, misst im Prinzip den Verlauf nach rechts dann. Das wird angehoben und ist jetzt völlig frei von der Weichenstellung. Wird jetzt nur noch von diesem äußeren Rad hier gelenkt. Und sobald man aus diesem weichen Bereich wieder raus ist, kann man das mittlere System, das ganz normale, wieder absetzen und das anheben und man fährt weiter, ohne dass man an der Trasse irgendeine Veränderung vornehmen muss. Damit sind die Kosten immens niedriger als alle anderen Systeme, die heutzutage irgendwo erdacht werden, einschließlich Transrapid, was ja immer noch als Zug funktioniert, sprich ich fahre auf 400 Kilometer pro Stunde, wenn einer aussteigen will, muss ich runterbremsen.
Also wenn ich es richtig verstehe, hat zwei Elemente. Das eine ist das Fahrzeug und diese Technologie und das zweite ist die Synchronisation über einen Zentralcomputer, der sozusagen die Streckennetze optimal ausnutzt.
Genau.
Ich habe so eine Bilddarstellung von Ihnen gesehen, da ist das Streckennetz völlig voll, es bewegt sich in einer einheitlichen Geschwindigkeit. Es wird sozusagen sehr viel stärker ausgenutzt als heute, wo so alle 5 oder 10 Minuten oder eine halbe Stunde ein Zug fährt.
Genau.
Kann man so sagen, diese zwei
also heute ist
Elemente.
Ungefähr, kriegt man ungefähr 12 bis 15 Züge, in der Schweiz ist die Zugfolge relativ dicht, 15 Züge pro Stunde über einen Streckenabschnitt.
Und
in eine Richtung.
Fahren eigentlich sehr
und
viel
ich
intensiver.
Ich fahre mit einem Abstand, einem durchschnittlichen Abstand von ungefähr 8 Metern. Also das heißt, das System ist eigentlich mit einem 1 Meter Abstand, zwei Fahrzeuge, 1 Meter Abstand und dann kommt halt ein Sicherheitsabstand, der nochmal ein Fahrzeug aufnehmen kann. Das heißt, damit ist es eine Zweidrittelfüllung und in dem Fall, dass ich an eine Kreuzung komme oder eine Einmündung, habe ich immer noch die Chance, wenn eine Abfluss gesperrt ist, können mit beiden Zuflüssen oder mit drei Zuflüssen zwei Abflüsse bedient werden. Denn es ist genau aufgeteilt und ich habe dann nicht einen Kollaps des gesamten Systems. Aber ehe man dahin kommt, ist es ungefähr die Kapazität, wenn man mit 200 Kilometer pro Stunde das Ganze rechnen würde, was ich halt hoffe, dass das funktionieren wird, weil Räder gibt es beispielsweise schon dafür, also Gummiräder, wenn man die halt weiter benutzen würde, die auch die Geschwindigkeiten fahren. Dann hätte man die Kapazität bei 200 auf einer zweispurigen Eisenbahntrasse von einer 26-spurigen Autobahn. Und die muss man dann erstmal auslasten. Also das ist halt die Volllast dann.
Also Sie
und ehe man dahin
lasten
kommt,
das System sehr viel besser aus als heute.
Sowieso. Aber wenn man sich halt überlegt, welche Autobahnstrecke ist 26 Spuren breit, weiß man, was da noch an Kapazität drinsteckt einfach,
ja.
Was heute noch lange nicht abgegriffen werden kann.
Sagen Sie, ich sitze jetzt in so einem Wagen allein oder mit mehreren? Das wäre nochmal eine offene Frage.
Das muss ich mir selber zusammenstellen, weil ich kriege den nur individuell. Also das ist halt ganz individuell. Aber es ist dann so wie eine Fahrgemeinschaft zum Beispiel. Also wenn ich sage, eigentlich will ich nur alleine fahren und habe mein Ziel XY, dann kann ich das wahrscheinlich irgendwann mal in so ein Fahrgemeinschaftsbuch eingeben und sagen, wer will noch mit?
Ja.
Oder aber ich fahre halt alleine.
Kann man sich das jetzt vorstellen wie ein Eisenbahnwagen mit vielen Plätzen oder ist das dem Auto nachgedacht mit 2 bis 4 Plätzen oder 6 Plätzen?
Die sind individuell bestellbar. Also wenn ich sage, ich fahre allein und ich will halt wirklich nur allein sein, dann kann ich mir einen ganz Smartwagen beispielsweise bestellen oder ich bin mit meiner großen Familie unterwegs, sage, okay, ich brauche halt mindestens 6 Sitzplätze, dann bestelle ich mir eine größere Variante.
Und das System schickt dann dieses Teil vorbei.
Oder aber ich will mein Auto mitnehmen, sage ich, was dann eventuell auch nur noch ein Elektroauto ist. Ich sage, okay, gibt es auch eine Variante, kann ich mein Autorad mit reinnehmen oder aber eben die ganze Gütervariante. Gütertransport ist ja genauso möglich. Es ist nicht nur Personenverkehr, sondern auch Güterverkehr. Und da kann ich halt meine Waren durch ganz Europa automatisch schicken lassen. Dann kommt auch das Wasser relativ billig her und dann mit Strom.
Sagen Sie, das Ganze ist Elektroantrieb.
Ja.
Das heißt, wie
aus
bei
der Oberleitung,
da fährt so ein Ding mit, so eine Elektroschiene mit.
Genau.
Was ist denn der Stand der Verbreitung oder der Stand der, wenn Sie mit der Bundesbahn sprechen, kann ich mir vorstellen, schütteln die etwas den Kopf.
Ja, es ist für viele zu visionär.
Ja.
Bei der Bundesbahn, damals noch bei Medon, hat extra mal eine Abteilung rangesetzt, die eine Stellungnahme zu einem Konzept geschrieben hat, was noch nicht diese Reife hatte. Ich bin jetzt seit 10 Jahren an der Entwicklung von dem System und zwischendurch gab es schon 2 andere Patente darauf. Jetzt ist es halt das dritte, was jetzt auch weltweit angemeldet ist. In Deutschland und Europa ist es schon erteilt. Und die Deutsche Bahn hat dann zu diesem Konzept im Endeffekt gesagt, sie entwickeln nicht, sondern sie überlegen dann, es zu kaufen, wenn es marktreif ist. So. Gut, ist man außen vor, wenn man kein Geld hat. Und kann man es schlecht irgendwo in diesen Status bringen.
Das ist jetzt sehr kapitalintensiv, wenn man es als Prototyp bauen würde. Aber als Konzept ist es doch relativ weit gediehen.
Ja.
Sie sagen, das jetzige Streckennetz müsste man nicht umbauen. Und die Weichen muss man...
Geringfügig.
Geringfügig. Was heißt denn geringfügig?
Geringfügig ist, wenn man beispielsweise über heutige Kreuzungen oder Einmündungen und so weiter, die Radien beispielsweise, wenn ich alle Strecken mit Tempo 200 fahren will, sind die Eisenbahnstraßen teilweise nicht für diese Geschwindigkeiten ausgelegt.
Muss es gleich 200
muss es nicht sein?
Reicht man kann 80 auch mit, oder 100?
Dann wäre ich die ausbremsen, die heute gewohnt sind, mit dem ICE 250 zu fahren nach München.
Und die Autofahrer, die auf der Autobahn so einen Schnitt von 100 fahren oder sowas?
Die toppe ich jederzeit. Also wenn ich, okay, wenn ich nicht 80 fahre, dann nicht, aber ich denke, bei der Geschwindigkeit braucht man nicht groß anfangen.
Ja.
Gegenargument der gerne Autofahrer war dann auch immer, oh nee, ich fahre trotzdem weiter Auto. Den habe ich das Wasser abgegraben, habe gesagt, okay, und die anderen fahren alle auf der Schiene und ihr habt die Autobahn für euch allein.
Das kann ein Argument sein. Also es entzerrt sich dann.
Aha.
Sagen Sie irgendeine Vorstellung von den Kosten?
Ich habe jetzt gerade mal eine Teststrecke durchgerechnet. Wenn man halt als 8-Pfeil fährt und wirklich alle Möglichkeiten ausprobiert mit Gegenverkehr, weil das ist ja schon eine andere Materialpaarung, da verhält sich das wahrscheinlich ein bisschen anders als auf normalen herkömmlichen Teststrecken. In Deutschland gibt es eine von Siemens. Die hat eine Streckenlänge von 26 Kilometer. Wenn ich das System hier mit einer 8 und so weiter fahre, mit Bahnhof drin, komme ich ungefähr auf 36 Kilometer Teststrecke, 10 Quadratkilometer. Und wenn man da schon mit gebrauchten Schienen nur rechnet, nur alleine der Materialpreis für die Schiene sind 3,4 Millionen Euro.
Kann man nicht nebenher machen. Sie können sie eigentlich nur auf die Konzeptentwicklung beschränken oder müssen dann den Partner haben, der mit riesigen Beträgen einsteigt.
Aber es ist halt insofern sehr skalierbar. Das ist halt jetzt das Nächste, was ich noch ansprechen werde. Der Einsatz, die Einsatzmöglichkeit. Also man kann ganz klein anfangen. Wenn man es probieren wollte, könnte man beispielsweise einen Vergnügungspark erstmal damit ausrüsten. Einfach nur die Transporte da auf diesem Park, kann dann quasi gleich zum nächsten Bahnhof das Ding verlängern und kann dann von da aus nahtlos, ohne irgendwas zu machen, man muss halt nur die Strecke freigeben für das System, nahtlos dann x-beliebig weit verlängern oder aber auch, was wahrscheinlich noch interessanter wird, die ganzen Alpenpässe, die Tunnel, die man dort baut, die sind ja sehr, sehr teuer und können halt auch nur gerade mal 12 Züge pro Stunde transportieren in eine Richtung. Und da hat das System durch die Individualität noch den riesen Vorteil, ich muss keinen zentralen Knotenpunkt anfahren, um die Fahrzeuge zu beladen, diese individuellen mit Gütern, sondern ich kann jedes Mal, wenn quasi eine Straße die Eisenbahnlinie kreuzt, kann ich einen Verladepunkt machen, einen kleinen. Man kann individuell verladen, der Zentralrechner rechnet mir quasi online meinen Fahrplan sozusagen aus und sagt, okay, dann und dann fährt das Ding los. Und er fährt dann los, wenn er beladen ist quasi. Und er kann dann irgendwo auf der anderen Seite des Tunnels auch nicht auf einem zentralen Entladeplatz entladen werden, sondern an beliebig vielen. Und somit wird auch der Lkw-Verkehr nicht zentriert auf einen Beladungspunkt, sondern wird gleich von vornherein verteilt.
Habe ich verstanden, in der Automobilindustrie gibt es ja so Pläne zu sagen, wir brauchen nicht individuellen Fahrer, sondern wir synchronisieren die Fahrzeuge auf der Autobahn.
Genau.
Das ist ja so ein ähnliches Verfahren, dass man denkt, dann kann man mit geringeren Abständen fahren und den Durchsatz erhöhen.
Genau. Das Problem ist halt bloß, da konnte mir auch noch niemand was dazu sagen, wie es in Kreuzungsbereichen, also in Autobahnkreuzen funktionieren soll. Weil entweder macht man die Spur ganz links und dann ist halt... Da wird halt so ein Führungskabel gelegt in der Schiene, macht die Spur ganz links und verbietet den anderen Autofahrern dort zu fahren. Nur müssen die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich auch irgendwie wieder runterkommen. Also sprich, in dem spätestens, wenn ich an eine Kreuzung komme, muss ich wieder manuell lenken, brauche ich also trotzdem wieder einen Fahrer. Irgendwo funktioniert sie. Auch wenn ich sie ganz rechts mache, die Spur, muss ich auch wieder sehen, ich kann die nicht belegen, weil irgendwann die anderen Autos, die links weiterfahren, müssen ja irgendwo mal raus und aus der Ausfahrt raus.
Also das ist bei Schiene ist, einfacher mit dem...
Ich habe ja nur eine Spur.
Ja.
Und das Synchronisieren ist halt eben, ich fahre mit einer konstanten Geschwindigkeit und bevor ich in dieses System einfahren kann, wäre ich beschleunigt auf oder beschleunigt das Fahrzeug auf diese Geschwindigkeit und fährt dann mit Sensoren dann nochmal genauer klar rein.
Sie haben es jetzt hier mit Reifen, mit Autoreifen, die würden ja wegfahren.
Nee.
Das ist ein
Ja, das ist halt nochmal, also nur dadurch, dass ich halt wirklich keine mechanische oder keine Zwangsführung habe, wie bei der Eisenbahn heute. Ich habe im Prinzip die Funktion getrennt. Das eine, die Funktion, die die Reifen jetzt haben, ist nur das Tragen der Last. Und das Führen, was ja heutzutage bei den Eisenbahnen noch integriert ist in den Radkranz, das Führen wird von diesem mechanischen Abtastsystem vorne übernommen. Damit habe ich den Vorteil, ich kann auch beliebige Spurbreiten fahren. Das heißt also, in dem Bereich, wenn ich jetzt beispielsweise nach Spanien will, die haben da breitere Spur, dann setze ich auch wieder so ein äußeres System ab, hebe das in der Mitte an, was jetzt hier auf die Normalspur eingestellt ist, und kann diese Abtasträder jetzt nochmal parallel verschieben auf die neue Spurbreite, setze es wieder ab, das mittlere, hebe das äußere wieder an und fahre ohne anzuhalten und ohne irgendwas anderes zu machen, auf der neuen Spurbreite weiter. Deswegen sind dann die halt ein bisschen breiter, die Reifen, und können dann halt die gesamten Spurbreiten, die man so zwischen, also geplant ist oder angedacht ist, 1 Meter bis 1676 ist das breiteste, was es gibt. Aber unter 1 Meter macht wenig Sinn, weil da gibt es weltweit nicht mehr allzu viele Strecken.
Sagen Sie, dass dieser Elektroantrieb vereinfacht ja vieles. Ist ja einfacher als ein Ottomotor oder ein Diesel. Und Sie haben ja wahrscheinlich auch bestimmte Systeme, die man im individuellen Fahrzeug hat, nicht mehr, weil der Computer steuert. Kann man sagen, dass das auch ein Fahrzeug wäre, das preiswerter wird?
Auf jeden Fall. Also schon alleine. Dann auch, es wird ja auch noch viel leichter, es kann noch viel leichter werden, weil ich kann Kunststoffmaterialien verwenden, weil ich brauche keine Sicherheitsfahrgastzelle mehr, ich brauche keinen Seitenaufprallschutz mehr. Ich kann wirklich jetzt auf Leichtbau gehen, so leicht, dass ich natürlich vom Seitenwind nicht wieder von der Schiene geweht werde. Da muss man halt den Kompromiss dann sehen, ne? Oder beim Gegenverkehr. Also
aber ich muss mich Zug sozusagen nicht anschnallen oder alle diese Sachen.
Also das ist natürlich
das Zentralsystem übernimmt den Unfallfaktor.
Das ist halt eine Frage der Zulassung später, aber ich gehe mal davon aus, dass man das nicht braucht, weil man im Zug macht man es auch nicht. Braucht man es nicht.
Dass man die Synchronisation so sicher macht, dass man das alles nicht braucht.
Man muss sich ja im Auto auch nicht anschnallen, witzigerweise, wenn man entgegen der Fahrtrichtung sitzt. Das ist auch, weiß man normalerweise nicht, aber das braucht man nicht. Das ist
weil
halt
man dann aufprallt.
Genau. Und wenn man quer zur Fahrtrichtung sitzt, darf man sich auch nicht anschnallen. Also da gibt es auch keine Gurtsysteme. Und wenn man das quasi dort integrieren würde, sagt, okay, man sitzt entweder rückwärts zur Fahrtrichtung oder quer zur Fahrtrichtung, und die in Fahrtrichtung sitzen, nur die müssten sich vielleicht dann noch anschnallen. Naja. Aber die Verletzung ist einfach viel zu groß, das Risiko, wenn man sich in den Situationen anschnallt.
So, das ist jetzt ein extravagantes Modell, das weitaus anspruchsvoller ist, also ein Gründungsmodell, ich verkaufe Tee oder Wasser oder so etwas. Wir haben da auch keine Erfahrung mit. Was ist Ihre Erfahrung, wie man so ein System an den Mann bringt, weil Sie können es ja nicht selber aufstellen. Sie brauchen das Schienensystem, Sie brauchen die Akzeptanz der Betreiber und noch wahrscheinlich vieles mehr. Das ist ja gewagt, was Sie hier machen. Das ist ein utopisches Konzept, Sie allein. Was ist Ihre Vorgehensweise? Was wünschten Sie sich, was passieren müsste, dass es ins Gespräch kommt?
Tut es schon langsam, weil es gibt schon viele Presseartikel dazu. Und ich war jetzt Ende April bei der internationalen Erfindermesse in Genf. Da kamen dann auch noch ein paar Interviews, ein paar Filme. Also kurz vorher wurde noch ein Film gedreht von AFP. Und der kursiert jetzt halt ganz gut im Netz irgendwo, wird überall in Seiten eingebunden weltweit. Die FAZ hat das Ding auch schon online gestellt. Insofern passiert da schon eine ganze Menge. Das Ziel ist, Investoren zu finden, denen muss man halt jetzt ein bisschen was bieten. Ja? Ein Businessplan, der nun etwas schwieriger ist als ein klassischer Businessplan, wo ich mich lange schwer getan habe mit, weil diese klassischen Wege da zu beschreiben war etwas schwierig. Zumal auch dann erstmal rauszuarbeiten, womit kann man im Endeffekt, wo wir vorhin am Anfang gehört haben, da sein Geld verdienen. Was ist Kundennutzen? Also sagt man, okay, der Kunde, was ist denn jetzt der Kunde für so ein System? Es gibt zig verschiedene Kunden, ich habe das halt schon aufgearbeitet, dass es erstmal der Nutzer ist, der es wirklich benutzt, der einsteigen will und fahren will. Dann ist es halt aufgeteilt, dass es einen Netzbetreiber gibt, der halt heutzutage das Netz hat. Da kann es Leute geben, die halt die Fahrzeuge als solches vermieten, und da gibt es halt nicht nur eine quasi Vermietfirma, sondern halt wie heute auch immer Mietwagenfirmen, die Dinger verleihen, nur dass die vollautomatisch dann sind. Dann kann man halt zig verschiedene Mietwagenfirmen da anbinden, die halt konkurrierend die Fahrzeuge anbieten, wenn ich halt mein Fahrzeug buche. Dann gibt es halt die Bahnhofsbetreiber, ähnlich wie die Flughafenbetreiber. Und insofern bleibt eigentlich, da kann man halt alles vorhandene Know-how nutzen. Das ist halt, ist mir alles, ja, habe ich mir so ausgedacht und danach erst ihr Buch gelesen. Tut mir leid. Aber deswegen fühlte ich mich ja irgendwie so heimisch. Ich habe gesagt, okay, das ist halt jemand, der genau in die gleiche Richtung denkt und der sich eigentlich nur systematisch mit diesen Sachen beschäftigt, was mir sporadisch halt so eingefallen ist, das halt wirklich auf viele Schultern zu verteilen, die halt Experten dafür sind. Und ich habe nur noch einen ganz geringen Teil, und zwar diese Idee als solches, die serienreif zu machen und dann, das war halt jetzt die Frage des Businessplans, dann einen Punkt zu finden, wo ich sage, und das ist der Teil, mit dem ich bei dem ganzen Geld verdienen will. Und das ist jetzt eigentlich nur noch die Entwicklung, nein, das ist die Entwicklung des Systems, die Weiterentwicklung des Systems, Zulassungen zu definieren und zu überprüfen, weil die Fahrzeuge müssen im Endeffekt eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen können bei einer entsprechenden Zuladung. Und diese Zuladung hat auch gleichzeitig wieder noch einen anderen positiven Aspekt. Ich muss die messen, bevor ich das Ding starte. Was für den Personenverkehr wieder nett ist, finde ich, ich habe 4 Kinder. Und wenn ich Fahrkarten kaufe, bezahle ich pro Kopf. Finde ich äußerst ungerecht, wenn vor mir 2 Personen laufen, die vielleicht jeder so 150 Kilo oder sowas haben. Die zahlen genauso viel. Was aber im Endeffekt bezahlt werden muss, ist die Energie, die verbraucht wird. Also sage ich, okay, man bezahlt nach Gewicht.
Das muss man am Ticketschalter sich einfach unten auf eine Waage stellen.
Naja, beim Einsteigen. Oder nach dem Einsteigen wird das Gewicht des Fahrzeugs gemessen.
Das ist eine gute Idee. Beim Fliegen sollte man das machen. Das Ticket nach Gewicht. Mit Koffer in der Hand und so. Das Problem bei Ihrem Geschäftsmodell ist, dass Sie von anderen abhängig sind. Die Chance sonst beim Entrepreneurship ist ja, dass ich nicht von der Anerkennung der anderen abhängig bin, sondern dass ich was Schräges machen kann. Und wenn ich es zum Erfolg mache, kriege ich die Anerkennung.
Naja, im Endeffekt bin ich bei auch selbst wenn ich so eine Wasserflasche mir produzieren lasse, ich bin davon abhängig, dass mir jemand die Flasche produziert.
Ja, das ist aber verhältnismäßig einfach.
Ja, ja. Hier, das ist nur der einzige.
Sind Sie in vielfältiger Weise von
ja, ich habe auch Konkurrenz. Sie können sich auch gegenseitig Konkurrenz machen. Also ich kann zum Beispiel an Volvo rangehen und sagen, okay, stellt mir die Achse zur Verfügung. Wenn Volvo nicht will, sage ich, okay, gehe ich zu MAN. Ne? Baut ihr mir die Achse oder liefert ihr mir die Achse und ich lasse die irgendwo anders zusammenbauen. Wenn die Deutsche Bahn sagt, auf mein Netz kommt ihr nicht, dann sage ich, okay, dann gehe ich nach Rumänien. Ne? Ich bin nicht lokal gebunden. Ne? Wenn irgendjemand in den Arabischen Emiraten jetzt sagt, oh, wir lassen uns jetzt gerade von Siemens in Katar ein komplett neues Eisenbahnnetz bauen, sage ich, okay, Siemens, baut mal. Ob ihr nachher mit euren Zügen da lange fahren werdet, wenn die in Katar sagen, nee, wir nutzen das System, dann fahren die damit.
Das heißt doch eigentlich, Sie müssten es dort anbieten, wo Verkehrsinfarkt ist, wo die Strecken begrenzt sind, wo vielleicht aus geografischen Gründen keine 26-spurigen Bahnen gebaut werden können und sagen, da habe ich ein System, das synchronisiert, den Durchfluss wesentlich erhöht, ohne dass man große Neuinvestitionen machen muss. Genau. Also in irgendwelchen Hongkong, Shanghai, sowas.
Ja, allein in Europa, wie gesagt, die Alpentunnel reichen da ja schon völlig aus.
Alpentunnel sind so ein Engpass, ja.
Oder irgendwelche Brücken, die gebaut werden, die wirklich stark ausgelastet werden. Ja. Auf den japanischen Inseln, die Tunnel, die da zwischen den Inseln gebaut wurden, die werden kaum ausgelastet oder wurden in erster Zeit kaum ausgelastet, weil dann trotzdem die Flugzeuge geflogen sind und damit sind die mit den Flugzeugen lieber geflogen. Aber dieses System könnte ja auch die Möglichkeit bieten, viel billiger zu fahren. Und dann ist natürlich der Anreiz wieder größer, dann doch so ein System zu nutzen, anstatt zu fliegen.
Ja. Fahren Sie mal damit in also Tokio, Shanghai, ich würde so ein paar Städte kennen, Kalkutta total verstopft und jetzt kommen nochmal in Massen die eigentliche Automobilisierung, findet ja jetzt erst statt. Also man kann sich nur an den Kopf fassen, was das bedeuten wird. Irgendwann.
In Vietnam und Kambodscha habe ich mal den Verkehr erlebt. Also da ist kein Platz für Autos. Ja. Und schon gar nicht, also in der Stadt halt nicht.
Ho Chi Minh City, ja.
Genau. Und man hat da kein, man hat zwar ein privates Auto, aber nur mit Fahrer. Und wenn man irgendwo aussteigen will, dann muss der Fahrer weiterfahren, weil es gibt keine Parkplätze.
Genau.
Ja. So, und den ruft man dann halt nur an, wenn man fertig ist. Und dann kommt der angefahren, wo auch immer der herkam. Ich wusste, haben uns auch mal fahren lassen. Ich weiß nicht, wo der in der Zwischenzeit war, ob der Kringel gefahren ist oder sonst hätte er weit aus der Stadt rausfahren müssen, um da irgendeine Parkmöglichkeit zu finden.
Dann die Autos hin und her und
Ich weiß es nicht. Also
aber das sind alles Städte, die am Beginn der eigentlich des Automobilbesitzes sind. Ja, also es braucht Schienensystem. Man könnte auch sagen, deswegen habe ich versucht zu sagen, es sind zwei Teile. Das Synchronsystem, also dieses Synchronsystem in normale Autos einzubauen, sodass die mit, was weiß ich, viel kürzerem Abstand und schnellerer Geschwindigkeit fahren können.
Sie brauchen Führungssystem. Ne? Ja. Entweder, wie gesagt, das Elektronische, was in der Autoindustrie jetzt gerade ausprobiert wird, da habe ich noch keine Lösung, weil ich habe noch nichts gefunden oder konnte mir noch niemand erzählen. Ich habe auch noch nicht wirklich gesucht. Kann es mir nur nicht vorstellen, wie es funktionieren soll an Kreuzungen. Ja, wie das funktioniert und vor allen Dingen gemischt mit dem heutigen Verkehr. Hier weiß ich, das funktioniert mit dem heutigen Verkehr und die Schienen sind da. Und ich brauche diese Strecke nicht mehr bauen. Auf der Autobahn müsste ich halt immer noch eine Spur erstmal sperren, so ein Leitkabel legen, damit ist die Spur schon mal über Monate oder weiß ich nicht, Jahre gesperrt und musste sämtliche Ausfahrten abfräsen und so weiter. Und dann kriege ich halt immer noch den Rückstau, okay, ich kann die Kreuzung auch umbauen, dass die halt mit hoher Geschwindigkeiten befahren werden kann. Das geht auch. Ja. Das wäre dann an der Stelle ähnliche Kosten.
Sagen Sie mal, wenn ich ein Unternehmen hätte und würde einen Ingenieur suchen und Sie laufen mir über den Weg, würde ich unabhängig, ob ich irgendwas mit dem System anfangen will, Sie sofort einstellen, weil ich sagen würde, solche Leute brauche ich. Kriegen Sie solche Angebote oder denken die in ganz konventionellen, was dann denkt, das ist so ein Spinner irgendwie?
Nee, sowas kam noch nicht. Nee. Ja? Also ich habe nur mal vor Jahren so nebenbei so ein Gespräch geführt, irgendwo und dann sagte, das war die Tochter des Geschäftsführers und da habe ich mal so ein bisschen erzählt, was halt meine Ausbildungen sind irgendwo und die meinte, ihr Vater traut sich nicht, eine Stellenanzeige aufzugeben mit diesen Kriterien, weil er sagt, das braucht er nicht einstellen, sowas gibt es sowieso nicht.
Das wäre mal ein interessanter Test. Das wäre mal ein interessanter Test, ob in diesen Unternehmen wirklich Leute gesucht werden mit Hirn oder welche, die so nach Vorschrift so kleine Problemchen.
Ja, es ist überfordert lösen. Halt viele. Also ich habe mal mitgemacht bei so einem Innovationspreis von Daimler Chrysler und T-Systems zusammen und habe denen das System vorgestellt und dann kam dann irgendwo, also ich habe jemanden aus der Jury direkt persönlich gesprochen, der hat sich das so ein bisschen angeguckt, die Animation. Und der meldete sich dann irgendwann zurück und hat gesagt, na, Sie kriegen den Preis nicht, das ist zu innovativ.
Der Hermann Hesse hat mal gesagt, jeder Lehrer ist froh, wenn er einen Esel in der Schule hat, aber wenn er ein Genie in der Klasse hat, das ist ein Problem. Vielleicht hat er so ein bisschen Teile davon. Also ich finde Ihre Idee, unabhängig davon, ob das je zum Laufen kommt und ob das alle diese Zulassungen und Sicherheitsprobleme erfüllt, ich finde das genial, diese Verbindung zwischen Individualverkehr, ein Taxi ohne Fahrer, mit diesem schnellen Durchfluss. Also ich finde das genial. Ich wünschte mir, ich hätte irgendeine Chance, da Einfluss zu nehmen. Ich fürchte nur, das sind andere, die da auf den Assets sitzen. Und
Ja, die Idee ist halt auch, um Geschäftsmodell dieser Entwicklungsfirma als Aktiengesellschaft aufzubauen, ähnlich wie Cargolifter damals. Ich habe auch schon ich hatte einen Marketingmanager von Cargolifter, mit dem habe ich mich schon mal 4 Stunden zusammengesetzt. Klar, das Ding ist gescheitert, aber das sind Leute, die wissen, warum sie gescheitert sind. Wenn ich mir einen neuen ranhole, der macht die gleichen Fehler vielleicht wie Cargolifter. Also der hat sie durch.
Also ein Gedanke, der mir so kommt, ich würde das in mehrere Geschäftsmodelle unterteilen. Dann ist die Chance vielleicht größer, dass ich an einem Geschäftsmodell auch jemanden finde. Das eine ist diese Synchronidee, also Verkehrssysteme zu bauen, die synchron miteinander laufen und nicht individuell mit Bremse und Gas und solchen Sachen. Und ein zentrales System steuert die Geschwindigkeit und das ist ein Gedanke für sich. Also Verkehr zu synchronisieren, zu beschleunigen.
Und den macht die Autoindustrie ja schon.
Aber
den Gedanken haben die schon.
Insofern könnten Sie doch mit diesem Aspekt ein Partner sein. Die brauchen doch Ingenieure. Gut, also ich bin nicht die deutsche Autoindustrie. Also das wäre so ein Aspekt. Der andere Aspekt ist das mit den Schienenfahrzeugen. Dass man Schienenfahrzeuge entwickelt, die dem individuelleren Bedarf Steigerrechnung tragen, statt immer also so Standardmodelle.
Das ist nicht bezahlbar, weil heutige Schienenfahrzeuge brauchen Zugsicherungssystem und pro Lok kostet so ein Ding eine 500.000 Euro. Das heißt also, wenn ich das auf eine individuelle Einheit runterrechne, muss so ein System...
Es muss synchron laufen. Es muss sonst...
Wenn ich dieses Zugsicherungssystem... Also ja. Damit gibt es sowieso Blockkonzepte, da müssen Sicherheitsabstände heute sein, so wie das Ganze organisiert ist. Und insofern kriege ich damit nichts gekonnt.
Kriegen das nicht geteilt.
Ich krieg die Fahrzeuge nicht dichter aneinander mit dem heutigen Zugsicherungssystem, was auf der Schiene läuft.
Also das heißt, Sie brauchen das Synchronsystem.
Genau.
Das kann man nicht aus.
Richtig, das lässt sich nicht ausnehmen. Ja. Deswegen fahren, wenn es einen Mischverkehr gibt, fahren nicht diese Fahrzeuge mit dem Zugsicherungssystem der heutigen Fahrzeuge, sondern die heutigen Schienenfahrzeuge und Züge fahren nach diesem Zugsicherungssystem. Also sie brauchen, die müssen die Geschwindigkeit konstant halten. Ja. Das ist die einzige Aufgabe, die sie haben. Das sollten sie schaffen.
Und wenn ein System einen Teil abweicht, gibt das einen Alarm?
Weil das gibt's, nur dann gibt es halt eine Kommunikation und einen Alarm an das Gesamtsystem.
Ja, ja. Ich finde das fantastisch. Also allein als Ideenleistung und als Einzelner so etwas zu entwerfen, finde ich eine großartige Leistung.
Da denken viele drüber nach. Weil jeder, der auf der Autobahn ist und...